Vom Buch Biblische Führung und Leitung oder auch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute das Thema der Prozess, wie Paulus zum Führer wurde. Ich lese mal hier diesen Text Galater 1, Verse 17, 18 und 21. Sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf. Darauf kam ich an die Gegenden von Syrien und Zilizien. Galater 1, 17 und 18 und 21. Ich habe ja diese Verse ausgesucht, 3 Verse oder Teile von 3 Verse, die so das halbe Leben vom Apostel Paulus zusammenfassen oder zumindest 10 Jahre seines Lebens zusammenfassen, was er geschrieben hat im Brief an den Galatern. Warum habe ich dieses Thema nur heute? Warum steht das Thema nur heute an? Paulus, ja, weil es ist total wichtig. Wir hatten ja schon früher viele andere biblischen, ne, große Leiter und Führer der Bibel. Und Paulus ist ja quasi so einer der ganz größten, quasi die Nummer 2 sozusagen der Bibel. Oder okay, Nummer 3 nach Jesus, Moses, ne, und dann Paulus. Weil ja, es ist nicht ganz leicht, über Paulus zu reden, weil es gibt ja diese 2 Aspekte, wie bei Jesus. Jesus war ein großer Ausbilder von Führungskräften, aber gleichzeitig war er selber ja auch ein großer Führer, was ja normal ist, ne? Das heißt, man erwartet, dass ein großer Ausbilder von Führungskräften ja auch ein großer Führer ist. Aber deswegen möchte ich heute nur über bestimmte Aspekte seines Dienstes reden, nur über, wie er zum Führer geworden ist. Sehr wichtig für uns zu wissen, wie jemand zum Führer wird. Man könnte denken, ja, Paulus, ja klar, er hat ein Wunder erlebt und ne, auf hier Schnipsen, Fingerschnipsen, dann war er ein Missionar. Und wir sind ganz normale Christen, wir müssen hier über Jahre, ne, wachsen und so. Nein, ne, bei Paulus war das nicht auf Fingerschnipsen und deswegen haben wir viele Gemeinsamkeiten. In der Jugend war Paulus, ja, das wisst ihr schon, ein perfekter Jude, Pharisäer. Und ne, ich habe hier geschrieben, besuchte die Uni in Klammern bei Gamaliel. Das war sowas, wir haben so Vergleichbares wie eine Hochschule, und er war der Klassenbeste, er schreibt das dann auch irgendwo, dass er der Beste unter seine Gleichen war, das heißt, heute würde man sagen, der Klassenbeste, ne? Das heißt, übersetzt auf klar Deutsch, er war gebildet, er konnte mehrere Sprachen sprechen und schreiben und hatte viel Wissen, hatte vieles im Kopf. Und ihr wisst auch, dass er die Christen bekämpft hat, ganz stark. Das schreibt er hier in 1. Timotheus, dass er die Christen bekämpft hat mit seiner ganzen Kraft und quasi so ein blutrünstiger Mörder. Ne? Schreibt er selbst hier Apostelgeschichte 22, verfolgte nicht nur die Gläubigen, sondern ja auch den Gott, an den die Gläubigen glauben. Ne? Hat viele Brüder und Schwestern in Gefängnisse geworfen und so weiter. Die Vorgeschichte. Und ja, dann hat Paulus sich bekehrt und bei seiner Bekehrung, das ist zwar schon ein bisschen so spektakulär, an seiner Bekehrung, dass er in seiner Bekehrung eine Berufung bekommen hat. Das ist so ein bisschen außergewöhnlich. Ich sag mal, wer kann schon von sich behaupten, dass er sich bekehrt hat an einem bestimmten Tag und schon bei seiner Bekehrung schon, ne, ihm klar war, Gott möchte, dass ich ein Missionar werde oder so. Okay, es gibt Leute, die diese Erfahrung haben. Ist nicht mein Fall und von vielen anderen auch nicht. Ne? Und aber bei Paulus war das so. Er hatte diesen Vorteil, ja, dass es alles zusammen passiert ist. Und wir haben ja auch Berufungserfahrungen. Vielleicht nicht alle, die wir in dieser Schulung teilnehmen, aber jeder, der, ne, so in der Gemeinde etwas tut, oder der ein Gemeindeleiter ist und so. Viele, ganz viele haben ja auch so eine Berufung, so eine Erfahrung, wo er sagen kann, ja, ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass ich etwas tue in sein Reich. Einige können das konkreter sagen, Gott möchte, dass ich ein Prediger werde. Andere sagen, Gott möchte, dass ich in ein anderes Land fahre als Missionar. Andere würden sagen, ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass ich hier Bibellehrer werde und so weiter. Aber viele andere sagen, ich bin nur überzeugt, dass Gott möchte, dass ich in der Gemeinde helfe und so ein Ältester sei oder sowas. Ne? Aber wichtig ist, dass man da diese Überzeugung hat, dass man diese Erfahrung hat, dass man irgendwann gemerkt hat, Gott möchte, dass ich das tue. Weil diese Erfahrung, ich sage aus einer eigenen Erfahrung, dass diese Berufungserfahrung mich sehr geholfen hat in diesen, da müsste ich berechnen, 30 Jahre ungefähr, wo ich unterwegs bin. Oder ja, wenn ich da zählen könnte, ab dem Tag, wo mein Vater uns im Bus gesetzt hat, Theologie zu studieren. Und das war so eine wichtige Erfahrung, dieser Tag. Weil mein Vater, der hat gesagt, bevor ich herzlich verabschiedet von uns, lass uns noch hier die Losung lesen. Da hat er aufgeschlagen und da war Josua 1,9. Das war auch so ein Vers, was mich getragen hat, lange, lange Zeit. Aber ich hatte auch diese Erfahrung im Jahr 1987, habe ich vielleicht schon erzählt, dass Gott mich gesendet hat, Theologie zu studieren. Das hat mich auch getragen, sehr oft, wo ich denke, Gott, was soll ich tun? Bin ich wirklich am richtigen Fleck? Tue ich das, was du möchtest? Ne? Passiert ja öfter. Fällt ja nicht vom Stuhl. Ne? Bitte, wenn ihr das hört. Und ich glaube, dass viele andere Pastoren und Prediger auch diese Erfahrung haben. Manchmal sich fragen, bin ich richtig hier? Bin ich im Wille Gottes? Tue ich das, was der Herr will und so? Und diese Erfahrung, diese Gewissheit, die hilft sehr. Wenn ich mich wieder erinnere, weißt du noch an diesen Tag, was ich da erfahren habe, gehört habe, da steht bis heute. Und da hatte ich noch andere Worte, die ich bekommen habe von Brüder und Schwester, Prophezeiungen, die mich auch helfen, so wenn ich in Zweifel bin. Ne, und so. Das ist total wichtig, diese Berufung, dass man diese Gewissheit hat. Gott möchte, dass ich das tue. Das kann uns tragen. Und ja, das Erste, oder ihr wisst schon, Paulus ist ja vom Pferd gefallen. Und wenn man so diesen Ausdruck benutzt, dass jemand vom Pferd gefallen ist heutzutage, benutzt man das ja im übertragenen Sinn. Wenn ich sage, ja, ich bin vom Pferd gefallen oder so, meint man das, dass da wir so eine starke Erfahrung hatte, wo wir einen Gedanken, einen Plan, eine Idee hatten und dann plötzlich ist alles in sich gefallen, wo wir, oh nein, habe ich erkannt, alles war falsch und so, vom Pferd gefallen. Aber Paulus, der bei dem ist ja der Ausdruck entstanden, dass er vom Pferd gefallen ist und blind geworden ist wegen dieses starken Licht, was erschienen ist. Und das war für ihn eine starke Erfahrung. Ich hatte auch viele Erfahrungen, aber nicht gleich die des Apostel Paulus, weil ja meistens die Erfahrungen, die wir so haben, verschieden sind. Aber wichtig ist, dass man solche Erfahrungen hat, Gebetserfahrungen, wenn man viel betet und dann geschehen bestimmte Sachen, wo man merkt, dass Gott lebendig ist und dass Gott mit uns redet, dass wir irgendetwas spüren, Übernatürliches. Ich habe vielleicht euch schon erzählt, dass mit meiner, wie kann man sagen, so eine Art Taufe, die ich so eine Art, bitte das nicht falsch verstehen, dass wir in Altaltern am See vor 4-5 Jahren eine Taufe hatten und im See. Und im Moment, wo die Täuflinge ins Wasser gegangen sind, In diesem Moment ging hinten am Horizont einen Regenbogen erschien in diesem Moment. Und wir konnten das fotografieren, die Täuflinge im Wasser und diesen Regenbogen hinten, ne? Und das war so, wie kann man sagen, übernatürlich, weil ja der Regenbogen so als Zeichen eines Bundes ist von Gott mit der Menschheit, ne? Und das ist so toll, das ist Gott, ne? Dieses Zeichen eines Bundes und die Taufe, was ja auch so ein Zeichen eines Bundes ist. Und das war so, und ich habe gesagt, wow, super, ne? Wie schön ist das denn, ne? Und dann habe ich gesagt, Gott, ich wünsche mir auch sowas, getauft zu werden mit einem Regenbogen hinten, ne? Okay, aber ne, ich habe das so gesagt, so gedacht, ne? Und nach ein paar Tagen fuhr ich Fahrrad, wie ich so 2-3 Mal die Woche so mache. Aber noch nie hat mich der Regen so erwischt, dass ich pitschnass war am Ende. Noch nie. Der Regen hat mich vielleicht 1-2 Mal erwischt, aber ich konnte mich da unter einen Baum noch verstecken und so, und deswegen bin ich noch immer fast trocken nach Hause gekommen. Aber an diesem Tag, ein paar Monate, 2-3 Monate nach dieser Taufe, bin ich Fahrrad gefahren und plötzlich fängt es an zu regnen, ganz stark und sehr stark und noch stärker. Und dann war ich wirklich pitschnass. Jeder, ne, weil ihr wisst schon, Taufe, das Wort Taufe ist griechisch und Baptismos übersetzt bedeutet untertauchen, ne. Das heißt, dass man nass ist von oben bis unten. Das heißt, dass alles, ne, dass man ja untertaucht im Wasser, so, ne. Und es hat so stark geregnet und ich war pitschnass und dann gucke ich am Horizont und sehe den Regenbogen, ne. Und dann sage ich, danke Gott, Halleluja. Das war ja keine Berufungserfahrung. Das war mehr so eine Gebetsanhörung, wo ich gar nicht so wirklich gedacht habe, wo ich nicht wirklich gesagt habe, Gott, bitte, ne, ich will wieder getauft werden, weil ich das ja nicht tun werde, ne, wieder hier irgendwo in einen See und dann der Pastor hier mich eintaucht oder so. Das werde ich ja nicht tun, weil ich wurde schon einmal getauft. Und deswegen habe ich dann auch gar nicht geglaubt, als ich das gesagt habe, Gott, sowas möchte ich auch, ne? Habe gar nicht daran geglaubt, das war mehr so, ne, so ein Ausdruck, ne, eine Emotion. Und nachher habe ich das bekommen. Das war eine tolle Erfahrung, ganz tolle Erfahrung, eine geistliche, eine übernatürliche Erfahrung. Und so ähnliche Erfahrungen hatte ich sehr, sehr viele. Und das ist einfach so schön, weil das hilft uns, uns festzuhalten, uns und in den Momenten, wo wir zweifeln, wo es eng wird, wo wir verfolgt werden, also dann haben wir Sachen, wo wir uns erinnern können. Das Erste, was mit Paulus geschah, als er diese Erfahrung hatte, diese Berufung oder diese Konfrontation, als Jesus ihm gefragt hat, ne, Paulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus sagt, wer bist du? Ich wusste gar nicht, dass ich dich verfolge. Wer bist du? Und Jesus sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das Erste, was passiert, er hat aufgehört, das zu tun, was er tat. Die Christen zu verfolgen, ein Pharisäer zu sein. Hat alles über Bord geworfen. Das war eine wirkliche Bekehrung, starke Bekehrung. Punkt Nummer 2, er bekam einen Blick für sich selbst. Ist ja auch so eine Sache mit der Bekehrung, ne? Bekehrung. Ein Blick für sich selbst. Wenn man sich bekehrt, wenn man merkt, ich brauche Gott, ich bin ein Sünder, ich gehe verloren, ich kann meine Errettung nicht bezahlen, ich muss sie umsonst bekommen und so weiter. Das heißt, diese Erfahrung. Merken, ich habe so vieles Falsche getan, so viele Fehler, ich habe auch viele Sünden gemacht und so soll das nicht weitergehen. Ne? Und Punkt Nummer 3, bekam eine Aussendung, einen Auftrag, eine Vision. Und ich glaube, wenn man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, wenn man, wie die Bibel sagt, dieses Antun mit Kraft, diese Geistestaufe bekommt, dann bekommt man auch eine Berufung. Das lese ich in Epheser Kapitel 4, weil da steht es, ne? Dann diese Sache mit dem Heiligen Geist und mit diesen Diensten, ne? Wie man so nennt, diese geistlichen Dienste, dass wenn man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist oder bekleidet wird mit dem Heiligen Geist, dass man auch eine Berufung bekommt. Einer dieser Berufungen, so Evangelist, Lehrer oder Seelsorge oder sowas, ne? Aber nicht hier, wie kann man nicht falsch verstehen, nicht denken, ja, jeder Christ muss ein Bibellehrer sein oder so, aber na, jeder Christ, von jeder fünf Christen, einer, wie kann man sagen, lehrt die Bibel, muss ja nicht Bibellehrer sein in einer Bibelschule oder so, oder jeder von jeden fünf Christen, einer ist ein Evangelist, muss nicht heißen, dass er hier eine Anstellung in einer Gemeinde hat als Evangelist oder so, sondern dass er hier seine Bekannten zu Jesus führt oder so. Ne? Aber es ist ja auch eine Berufung, dass Menschen spüren, Gott möchte, dass ich andere Menschen zum Glauben behelfe. Das ist auch eine Berufung. Und wir denken, ja toll, Paulus hat eine Berufung bekommen, was hat er getan? Er hat gesagt, so Leute, hört zu, hier, ne? Jesus hat mich berufen, halt euren Mund, ich werde jetzt predigen. Ne? Das war teilweise so. Teilweise war das so. Das erste, was er gemacht hat, 3 Jahre in Arabien. Ne? 3 Jahre in die Wüste von Arabien. 3 Jahre lang. Was macht man in der Wüste? Was hat Moses in der Wüste gemacht? Ja, Schafe geweidet und so, ne? Hirte von, ne? Und so. Was macht Paulus in der Wüste? Ich würde eher sagen, ne? Hier beten, nachdenken. Beten und nachdenken. Wie Jesus, ne? Nach seiner Taufe auch in die Wüste gegangen ist, um zu beten, zu fasten und so. Ja klar, Wüste und Fasten steht nahe, weil in der Wüste gibt's ja nicht viel, ne? Nahrungsmittel und so. 3 Jahre beten, fasten, nachdenken. Das alles, ne, wiederkauen, ne? Im übertragenen Sinn. Seine Theologie, alles, was er gelernt hatte bei Gamaliel, alles durch den Kopf lassen, alles unter, kann man sagen, unter dieses neue Licht stellen. Und dann, was tut er? Er geht nach Jerusalem, nach 3 Jahren. Dann denkt er vielleicht, ne, ich weiß nicht, vielleicht denkt er so, jetzt habe ich alles durch den Kopf gelassen, jetzt gehe ich nach Jerusalem und alle werden hier mir die Tür und Tor aufmachen und ich werde der neue Jesus sein sozusagen, der neue Leiter der Gemeinde. Weil guck mal, ich, ne, war ja bei Gamaliel und nicht wie Petrus und Johannes und so die Fischer waren. Ne? Ich bin ja der am besten, ne, geeignete, diese Funktion zu haben, aber er ist dann nach Jerusalem und von dort sofort wieder weggegangen. Sein Empfang war nicht so, ne? Nicht so, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Vielleicht war es auch anders. Aber wir versuchen nur zu verstehen, warum das so gekommen ist. Dass er dann von dahin, was hat er dann gemacht? Nach Syrien und Zilizien. Dann ist er dorthin. Syrien und Zilizien, ganz großes Gebiet. Gebiet so groß vielleicht wie Deutschland ungefähr. Vielleicht ein bisschen kleiner. Und da gepredigt in verschiedenen Orten, aber was war sein Ergebnis? Auch, es steht nichts in der Bibel, er erzählt auch nicht. Und deswegen, ne, gehe ich davon aus, dass da nichts viel los war, dass er dann nicht viel Erfolg hatte. Und dass das eine Zeit war, wo Gott ihn gedemütigt hat, wo er dann wirklich merken musste, Gott hat mich berufen, aber ich muss wirklich in der Kraft Gottes auch handeln. Im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es lohnt sich nicht, hier sagen, ich bin Paulus, guck mal, ich bin studiert und ich weiß so vieles und so weiter. Hat nicht funktioniert. Hat versucht, 7 Jahre lang in Syrien und Sizilien, hat nicht geklappt. Und dann kommt er, ne, wie kann man sagen, mit den Ohren ganz unten nach Antiochien. Ne, und holt ihn Barnabas zurück aus seine Stadt, wo er geboren ist, Tarsus, holt ihn Barnabas zurück. Barnabas merkt wahrscheinlich, guck mal, der Paulus, ne, er ist so begabt, er hat eine Berufung, wir müssen ihn unterstützen, wir können ihn, ne, Gott möchte, dass er den Dienst tut, dass er hilft. Ist Barnabas hin und ruft ihn und er kommt nach Antiochien unter diesen vielen Lehrer, Bibellehrer, Evangelisten, die in Antiochien gab. Die Gemeinde in Antiochien war sehr stark, sehr groß, hatte viele Bibellehrer und so. Und dann kommt Paulus, ne? Und was sagt der Heilige Geist? Etwas, ne? Was vielleicht Paulus nicht gefallen hat, auf Griechisch. Da ruft ihn, der Heilige Geist, Barnabas und Paulus zu einer Missionsreise. Warum sage ich auf Griechisch, hat es ihm Paulus nicht gefallen, weil ja in der griechischen Sprache ist die Reihenfolge, mit der man Menschen erwähnt, sehr, sehr wichtig, weil man erwähnt immer zuerst die Wichtigen, wer wichtiger ist, versteht ihr? Man erwähnt immer zuerst, wer am wichtigsten ist. Und deswegen, wenn es steht Barnabas und Saulus, dann bedeutet das, Barnabas war der eigentlich Berufene zur Missionsreise und Paulus war sein Begleiter. Das ist der Punkt, sein Begleiter. Stellt euch das mal vor, einer, der bei Gamaliel studiert hatte und so weiter, ne? Und so eine tolle Bekehrungserfahrung hatte und so weiter und 7 Jahre in Syrien gepredigt hatte und jetzt soll er Barnabas begleiten, ein Behilfe sein, ne, die zweite Geige spielen, wie man so sagt, ne? Was für viele Menschen sehr demütigend ist, die zweite Geige zu spielen, aber die Orchester, ne, brauchen ja zweite Geige und brauchen auch Cello und Bass und so weiter, ne, und, ne? Ganz normal. Nur später, während dieser ersten Missionsreise, passiert etwas ganz Starkes, dass Paulus zu diesem Zauberer Elimas etwas sagt. Gott wird dich strafen, weil du so böse bist. Du wirst blind werden. Und er wurde wirklich blind. Und dieses Wunder hat dann, sagen wir so, Paulus in Fokus gestellt. Dass Gott ihn sozusagen autorisiert hat durch dieses Wunder. Seinen Dienst bestätigt hat durch dieses Wunder. Wie auch Jesus bestätigt wurde in seinen Dienst mit Wundern, wie Petrus bestätigt wurde in seinen Dienst mit Wundern, so auch hier Paulus wurde bestätigt in seinen Dienst mit Wundern, mit diesen ersten Wundern und später mit anderen. Und ab diesem Punkt übernimmt Paulus die Leitung. Und dann ist er die erste Geige sozusagen und Barnabas ist sein Helfer ab diesem Punkt. Und man merkt, dass Paulus hier eine tiefe Einsicht hatte im Thema Missiologie. Das heißt, die Theologie, die Idee, was hinter Mission ist. Missiologie bedeutet ja das Studium, das theoretische Beschäftigen mit dem Thema Mission. Missiologie. Weil, was macht Paulus in diesem Moment? Ich sage immer Paulus, habe auch Saulus gesagt, aber er fängt an, ab diesem Punkt seinen Namen zu nennen mit der griechischen Aussprache. Ich habe euch schon früher erklärt, ne? Paulus und Saulus, viele sagen, Paulus hat seinen Namen geändert. Nein, er hat seinen Namen nicht geändert, sondern es geht um die Aussprache. Wie zum Beispiel hier, ne? François und in Französisch und in Brasilien würde man sagen Francisco und auf Deutsch würde man sagen Franz, versteht ihr? Ne? Der gleiche Name mit 3 verschiedenen Aussprachen und so. Saulus, Hebräisch. Das heißt, wenn Paulus unter den Juden war, dann haben ihn Saulus genannt, ausgesprochen, sein Name ausgesprochen. Als er unter den Griechen war, dann hatten die Leute seinen Namen Paulus ausgesprochen. Der gleiche Name, nur anders ausgesprochen. Und ich sage mal, nenne mal als Beispiel, wenn jetzt der François nach Deutschland kommt, ne, entschuldige François, dass ich dich als Beispiel benutze, ne? Wenn der François nach Deutschland kommt und als Missionar, theoretisch gedacht, und sich vorstellt, ich bin François, und alle sagen, François, toll, François, François. Und irgendwann nach Monate oder, ne, merkt der François, weißt du, das wäre viel besser, wenn ich hier mich Franz nennen würde. Dann würde das mehr Kontakt mit den Leuten haben. Mehr so, wie kann man sagen, ne? Mich mehr, besser integrieren mit den Leuten. So als Beispiel. Und so ähnlich hat Paulus gesagt. Er hat gesagt, so, jetzt nenne ich mich ab jetzt Paulus. Warum? Weil ich merke, dass die Heiden das Evangelium brauchen. Und damit ich mich besser mit ihnen verbinde, dann benutze ich diese Aussprache. Damit die Menschen erkennen, dass ich bereit bin, mich zu integrieren unter den Heiden, unter den sogenannten Griechen, die Heiden, unter die Nichtjuden. Und das ist ganz wichtig in dieser Frage von seiner Berufung. Und das ist ja wichtig für uns. Wir reden heute über Gemeindeleitung und so. Später werden wir über Gemeindegründung reden, über Mission reden. Aber so einen kleinen Aspekt können wir hier besprechen. Wenn wir missionieren wollen, dann wollen wir uns auch integrieren, wollen, dass wir Menschen uns akzeptieren. Und deswegen sollen wir auch Barrieren abbauen. Wieso? Ein Name kann so eine ganz, ganz kleine Barriere sein. Wenn man so einen jüdischen Namen trägt und man will Griechen evangelisieren und die Griechen, die merken, was will ja dieser Jude uns hier beibringen, versteht ihr? Deswegen war es ja eine Strategie vom Apostel, jetzt immer Paulus sich nennen und diese Barriere wegzumachen. Lass mal sehen, ein guter Kandidat. Ne? Vielleicht habt ihr schon dieses Gleichnis irgendwo mal gehört über Paulus, diese Frage. Ne? Würdest du den Apostel Paulus wählen als Leiter deiner Gemeinde? Ne? Unsere Gemeinde hatte ja vor ein paar Monaten hier die Wahl eines Pastors. Und da hatten wir dieses Thema. Es gibt da einen Kandidat, jemand, der gekommen ist, sich vorgestellt hat und man hat ihn befragt, was kannst du gut tun, wie ist deine Geschichte, wann hast du dich bekehrt und so weiter. Und er hat alles so erzählt und am Ende haben dann, man hat abgestimmt und er wurde dann gewählt als neuer Pastor der Gemeinde. Und jetzt ist die Frage, wenn heute jetzt Apostel Paulus kommen würde zu unserer Gemeinde, zu deiner Gemeinde, als Kandidat für einen Gemeindeleiter, wo würdest du oder würde die Gemeinde ihn wählen als Pastor? Sicher würden ja alle sagen, ja klar, aber guck mal, der Apostel Paulus, wer würde ihn nicht wählen? Die Antwort ist ja, alle Menschen zu seiner Zeit. Weil guck mal hier, Punkt Nummer 1, er war kein guter Redner. 1. Korinther 2,1. Punkt Nummer 2, seine Erscheinung war nicht sehr beeindruckend. 2. Korinther 10,10. Er konnte nicht gut sehen auch. Er war halb blind. Und wer halb blind ist, er kann vielleicht nicht so gut eine Gemeinde leiten. Nur eingeschränkt. Er hat eine Behinderung. Das wäre für viele Gemeindemitglieder dann ein Kriterium, sagen, weißt du was, da gibt's andere, die gut sehen können und so weiter, die sind besser geeignet. Die Erscheinung von Paulus hat die Menschen nicht beeindruckt, weil ja klar, viele, wenn jetzt ein Pastor kommt, der ist Bodybuilder oder hier zumindest, wie kann man sagen, gut gekleidet, parfümiert und sportlich und so weiter, das hinterlässt schon einen guten Eindruck, versteht ihr? Ne? Und in ganz vielen Gemeinden ist das ja quasi das Hauptkriterium. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ne? Unter uns ist das nicht so, Gott sei Dank, Halleluja. Aber es gibt schon Gemeinden, die sehr stark dahin gucken. Galater 4, Verse 13 und 14, und da steht, ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahm ihr mich auf, wie Christus Jesus. Galater 4, 13 bis 14. Dann merkt man schon, dass er eine Krankheit hatte, die das bewirkte, dass er nicht gut ausgesehen hat, dass er sehr schwach war. Und er lobt die Galater, dass sie das übersehen haben, dass sie gesagt, egal ob jetzt jemand krank ist oder so, aber wenn er das Wort Gottes predigt, wichtig ist, was er sagt, nicht ob er krank ist oder gesund. Halleluja. Ne? Punkt Nummer 3, er legte jetzt nicht viel Wert auf seine Abstammung und seine menschlichen Fähigkeiten. Ja, heute würde ja viele Kandidaten zum Gemeindeleiter sagen, guck mal, ich habe so lange Theologie studiert und habe noch einen Doktortitel und habe irgendwie im Ausland gearbeitet, mich fortgebildet und so. Ne? Und Paulus, der war ja auch studiert und so, aber er kommt nicht und sagt, Leute, wisst ihr was, ihr sollt mich als Gemeindeleiter hier annehmen. Warum? Ja, weil ich bei Gamaliel studiert habe. Ne? Nein, das nutzt er nicht. Und er sagt, nee, mir ist das egal, mir ist es unwichtig. Heute ist wichtig, dass ich Jesus predige. Punkt Nummer 4. Er musste manchmal für sich selbst Sorgen, Zelte machen. Und das ist ja auch so was Negatives. Wenn man an Kandidaten zum Pastor fragen würde, wie sieht dein Lebenslauf aus? Wenn du so in einer Firma ankommst mit einem Lebenslauf, wo da immer so Lücken sind, ne? von Monat so und so bis zum Monat so und so, was hast du da gemacht, war arbeitslos und so, ne? Oder hab was anderes gemacht, ne? Wenn du jetzt ein Ingenieur bist und dann hier so Lücken sind, wo du dann geputzt hast irgendwo, ne, dann sagen die, pff, der kann ja kein guter Ingenieur hat, wenn er dann zwischendurch mal geputzt hat oder so, ne, den wollen wir nicht, ne. Und so ähnlich Paulus, er hat dann auch manchmal was anderes gemacht, Zelte gemacht, ne, und dann würden viele sagen, ja, weißt du was, ein guter Pastor, ne, der hat ja einen vollständigen Lebenslauf, das heißt, er hat sich, ne, hat hier angefangen als Pastor und dann 30 Jahre lang als Pastor gearbeitet, ne? Und das ist ein Zeichen, dass er ein guter ist. Aber wenn er dazwischendurch mal so Zelte gemacht hat, ne, dann kann er kein guter Pastor sein. Versteht ihr? Für Paulus war das ja ein Vorteil, dass er Zelte gemacht hat, weil er dann mehr Unabhängigkeit hatte in seiner Verkündung. Das ist ja wichtig, weil wenn man Pastor ist und Lohn bekommt von der Gemeinde, dann ist es so, ich sage aus eigener Erfahrung und auch, weil ich ja ganz, ganz viele Pastoren schon beobachtet habe und so weiter, also viele Predigten gehört hat, viele, ne, Pastoren, die reden nach dem Mund der Menschen. Weil sie wissen, wenn ich hier, ne, die Menschen anecke, dann bin ich vielleicht nächste Woche arbeitslos, ne, und das ist nicht gut, ne, deswegen muss ich da aufpassen. Aber Paulus, er machte Zelte und dann, deswegen konnte er sagen, die Wahrheit sagen, klar, mit Liebe, immer, Wahrheit mit Liebe. Aber er konnte die Wahrheit sagen, der muss nicht denken, oh, aber wenn ich da was sage, kann jemand dann sich, ne, verletzt fühlen und dann wird er nicht mehr hier seinen Zehnten abgeben und dann werde ich vielleicht arbeitslos oder so. Ja, okay, alles schon gehabt, ne? Ganz normal, ganz menschlich. Das heißt, sollte nicht normal sein, aber, ne? Gut, Punkt Nummer 5, er bot den Menschen die Stirn, ne? Er war kontrovers, war seine Meinung, ne, war, hielt er fest, diskutierte, ne, und war sogar stolz darauf. Ich habe eine klare Meinung über das, was ich verkündige. Falls nötig, konnte er mit eiserner Hand die Wahrheit verteidigen, wenn es um grundlegendes Thema ging. Ja? Wer möchte so einen Pastor in der Gemeinde, der da kann sagen, ne, eine Meinung hält er fest und er sagt diese Meinung, ne, wenn es auch einigen wehtut, ne? Wenige Gemeinden würden so einen wollen. Und Nummer 6, er war oft in Gefängnisse. Wenn jetzt ein Pastor hier kommt und sagt, ich bin ein Kandidat für eure Gemeinde, und man guckt so im Lebenslauf, ne? Hier 5-mal im Gefängnis, ne? Was meint er? Würden die meisten Gemeinden sagen, ah, kein Problem, ein paar Mal im Gefängnis, ne? Wem stört das, ne? Ich denke, die meisten würden so nicht reagieren. Und Unruhen haben ihn überall begleitet. Wenn die Gemeinde dann gucken würde und sagen, guck mal, der wurde schon, man hat schon 10-mal versucht, ihn umzubringen, ihn zu steinigen oder ihn, ne, zu hängen und so weiter. Sehr, kann man sagen, Friedensstifter ist er nicht. Ne? Die meisten, das heißt, nachdem wir das hier studiert haben, müssen wir zum Schluss kommen, dass er heute in nur wenigen Gemeinden einen Job bekommen würde. Und das wundert uns, wenn er, wow, guck mal an, nein, das kann nicht sein. Paulus, der Große, ne, der ein Drittel des Neuen Testaments geschrieben hat, der so viele Gemeinden gegründet hat und so weiter, das kann nicht passen. Das heißt, er muss ein guter Gemeindeleiter sein und so weiter. Wie passt das zusammen? Ne? Und das Ziel dieser Rede ist zu zeigen, dass wir vielleicht ein falsches Bild haben von einem Gemeindeleiter, wie er sein musste. Paulus schreibt, ein Gemeindeleiter, er muss ja gut die Bibel kennen, muss seiner Frau treu sein, muss, ne, wie kann man sagen, bibelfest sein, muss eine starke Meinung haben, damit er die anderen auch überzeugt und predigen können und solche Sachen, ne? Das muss ein Gemeindeleiter können, ne? Aber ob er im Gefängnis war oder ob er krank ist und so weiter, das ist ja nicht wichtig. Wichtig ist, dass er Jesus verkündet. Weil viele von uns würden sagen, ah, guck mal, Rolf, ich werde ja nie wie ein Apostel Paulus sein. Diese heutige Schulung können wir, ne, vergessen, können wir wegwerfen, kannst du löschen von YouTube. Ne? Warum? Weil niemand von uns wird sein wie Paulus. Aber genau das versuche ich zu zeigen, dass Paulus so viele Schwächen hatte. Sogar diesen Pfahl im Fleisch, werden wir gleich sehen, so viele Schwächen hatte. Schwächen jetzt nicht im Sinne von Sünden, sondern hier Gesundheit und so weiter. Dass wir doch sagen könnten, ja, wir können Gemeinde oder in der Führung von Gemeinden arbeiten. Ich meine jetzt nicht Gemeindeleiter, aber Älteste oder Diakone oder Führer von Hauskreisen und so weiter etc. Wir können das. Wir müssen nicht zuerst perfekt sein. Wir müssen nicht zuerst dieses Bild von wie hier die Fernseher oder Kino die Schauspieler, die hier perfekt aussehen und so und einen Körper haben, und so weiter, ganz muskulös und so weiter. Das heißt, so stellt die Welt sich vor, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ist sportlich, intelligent und fähig, gesund und alles Mögliche und so weiter, viel Geld auf dem Konto, So ist es ja in der Welt, aber die Welt und was Jesus lehrt, das sind zwei ganz verschiedene Hausnummern. Ganz verschieden. Die liegen ganz weit weg. Warum war Paulus so erfolgreich? Hier die Antwort auf der nächsten Seite. Er lehnt seine Talente ab. Das heißt, seine menschliche Talente, seine eigenen Kräfte, Intelligenz und das, was er so... Ich habe schon öfter über Talente geredet. Talente, seine natürlichen Gaben, seine Kraft, seine Weisheit. Er lehnt das alles ab und sucht die Weisheit nur in Jesus. Rühmt sich nur in Jesus. Nimmt nur die göttlichen Maßstaben an. 1. Korinther 1, 27 und 28. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. 1. Korinther 1, 27 und 28. Hier zeigt Paulus. Wenn Menschen so intelligent und so stark sind und so weiter und so erfolgreich, dann muss Gott sagen, mit dir kann ich nichts anfangen. Mit solchen Menschen kann Gott nichts anfangen. Warum? Weil sie schon eigene Kraft haben, weil sie schon eigene Muskel haben, weil die schon selber alles machen. Und Gott will in Erscheinung treten. Gott möchte, dass man sagt, Gott hat dir das gemacht. Gott hat diese Gemeinde gegründet. Nicht der Pastor so und so, weil er so schön und intelligent und gebildet ist, sondern Gott. Guck mal, der Pastor, der ist gar nicht gebildet, er ist krank, er kann nicht gut reden und so weiter, hat da Probleme, ist stottert etc. Und die Gemeinde ist so groß, guck mal, das ist ein Wunder. Versteht ihr? Damit Gott geehrt werden kann, muss das Menschliche vernichtet werden, zur Seite getan werden. In jedem von uns steckt ein zweijähriges Kind, das meint, ich schaffe es selber. Ihr habt schon sicher solche Kinder erlebt, zweijährige Kinder, wenn man versucht, sie zu helfen. Papa, lass das, ich schaffe das schon selber. Und so ähnlich wir in Bezug zu Gott, zum Werk Gottes. Wir denken, ich schaffe das schon selber, ich kann gut predigen, ich kann dies und das machen und so weiter. Ich kann die Gemeinde organisieren, ich weiß, wie man das alles macht. Und das ist so ähnlich wie dieses zweijährige Kind hier. Gott kann das besser, wie ein Erwachsener das besser kann wie ein Kind, so kann Gott das besser als wir. Deswegen soll er sagen, Gott, mache, Gott, tue, Gott, du bist stark. Du kannst das für mich, uns hingeben zum Heiligen Geist, erlauben, dass er uns nutzt, gebraucht, besser gesagt. Und das ging so weit, weil Paulus war so erfolgreich, war so stark, hat so viele Wunder getan. Gott hat erlaubt, dieser satanische Pfahl fürs Fleisch. Da kommt in dieser Text, was ich jetzt nicht lesen werde, weil sehr lang ist, wo er redet über diesen Pfahl fürs Fleisch. Was ist dieser Pfahl fürs Fleisch? Ich habe schon hier gezeigt in anderen Bibeltexten, dass wahrscheinlich Paulus eine Krankheit hatte, die ihm große Schwierigkeiten machte, vielleicht große Schmerzen verursachte. Aber er sagt nicht genau, was dieser Pfahl fürs Fleisch ist. Er sagt nur, dass Gott erlaubt hat, dass Satan ihn quält. Ja, wenn man denkt, Pfahl fürs Fleisch, dann denkt man an etwas, was quält. Und du denkst, so ein etwas Spitzes, was da dich da den ganzen Tag da in dein Fleisch sticht. Das quält. Und dass Gott erlaubt hat, dass Satan ihn dann quält durch diese Krankheit. Warum? Wegen die außerordentlichen Offenbarungen. Weil er zum dritten Himmel entrückt wurde. Das heißt, zur Gegenwart Gottes. Er hatte dieses Bild, oder besser gesagt, er war dort. Er weiß nicht, ob im Körper oder nicht, aber er war im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Und das ist eine so tolle Erfahrung, dass jeder von uns sofort denken würde, oh, guck mal, wenn Gott mir diese Erfahrung gegeben hat, dann bin ich etwas Besonderes, ne? Und deswegen hat Gott das erlaubt, diesen Fall ins Fleisch, fürs Fleisch, damit Paulus hier, sagen wir so, das Ball flach hält, versteht ihr? Nein, Gott ist groß. Gott hat mir das gegeben, weil er gnädig ist. Nicht, weil ich wichtig bin, sondern weil er gnädig ist. Und das ist der Ton dieser Schulung, dass wir merken, wir können, jeder von uns, ob er krank ist oder nicht, ob er eine Behinderung hat oder nicht, kann Gott dienen mit unseren Begrenzungen. Wir können Gott dienen, jeder von uns. Wir müssen nicht ein Supermensch sein, um Gott zu dienen. Wir können Gott dienen. Was brauchen wir nur? Demut. Erkennen, dass Gott uns gebraucht. Wenn wir etwas für Gott gemacht haben, dann weiß Gott, dass es durch uns, der durch uns gemacht hat. Ganz am Anfang in unserem Glaubensleben nutzen wir unsere Talente. Ich habe schon öfter den Satz gesagt, damit wir unterscheiden zwischen Talente und Gabe. Ne? Talente ist das, was wir für Gott machen, und Gaben ist das, was Gott durch uns macht, als seine Werkzeuge. Talente, schön und gut. Hier wie zum Beispiel putzen oder fahren oder rechnen oder da gibt es so vieles in der Gemeinde, was mit Talent verbunden ist. Aber das sind ja die nicht geistlichen Sachen, die nicht geistlichen. Die Gemeinde braucht auch nicht geistlichen, braucht auch Menschen, die nicht geistlichen Sachen tun. Kochen, Stühle stellen und hier. Es sind viele, viele nicht geistliche Sachen in der Gemeinde. Die werden auch gebraucht, und am Anfang unseres Glaubenslebens sollen wir diese Sachen tun, als Anlauf. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir dann geistliche Sachen tun. Predigen, verkündigen, evangelisieren, beten, prophezeien und segnen und solche Sachen. Und um diese Sachen geht's hier in dieser Schulung. Das heißt, wenn man predigt, nicht denken, oh, ich habe so toll gepredigt, sondern nein, Gott hat mich gebraucht, um das Wort, sein Wort weiterzugeben. Wenn ich evangelisiere, oh, nicht denken, ich habe so toll evangelisiert, sondern Gott hat mich als sein Werkzeug gebraucht. Oder wenn wir beten, oh, ich habe so toll gepredigt. Nein, Gott hat mich gebraucht als sein Werkzeug. Versteht ihr? In diesen geistlichen Sachen, da sollen wir uns gebrauchen lassen von Gott. Ja, weil viele, die lassen sich nicht gebrauchen von Gott. Die sagen, ich werde predigen. Die setzen sich hin und schlagen hier vielleicht die Bibel auf und ein paar Bücher und denken, was soll ich predigen? Ich sage mal das und das und das. Die haben ihre eigene Ideen. Das ist falsch. Oder auch im Gebet. Die denken, ich werde jetzt beten und guck mal, machen den Mund auf und denken sich Sachen aus. Das ist falsch. Sondern wir sollen uns leiten lassen, führen lassen vom Heiligen Geist. Wenn ich sage, ein Werkzeug Gottes sein, dann meine ich das auch so, dass man sagt, Gott, gebrauche meinen Mund. Rede durch mich als dein Lautsprecher. Gebrauche mich als dein Werkzeug. So ist es. Weil, ja, wir sind versucht, jeder von uns ist versucht. Ich denke, das ist eine ganz große oder einer der größten Versuchen für Führer, für Gemeindeleiter, für Menschen, die in der Führung arbeiten, sich zu rühmen. Oh, ich bin wichtig. Die Gemeinde ohne mich. Was wäre die Gemeinde ohne mich? Die viel, ne? Die gleich kaputt, ne? Ohne mich, ne? So denken viele, ne? Das ist Sünde. Das ist Sünde, so zu denken. Sich rühmen. Ich habe dies und das gemacht, ne? Sich rühmen, das ist Sünde. Weil Paulus sagt, wer sich rühmt, der soll sich in Jesus rühmen. Das ist das Einzige, was wir, wo wir uns rühmen sollen. Jesus, uns rühmen, dass er alles tut, dass er unser Gott ist. Das ist der Grund, was wir haben, um uns zu rühmen. Ansonsten demütig sein, ansonsten kein Ruhm akzeptieren. Wenn jemand sagt, guck mal rauf, wow, du bist ein so guter Prediger. Ne? Ich habe gehört, dass ein Prediger irgendwann mal so eine, ne, sowas gehört hat, jemand nach dem Gottesdienst. Lieber Pfarrer, du hast heute so toll gepredigt. Ne? Dieser Pfarrer hat dann geantwortet, das weiß ich schon. Der Teufel hat mir das schon gesagt, da als ich von der Kanzel runtergekommen bin. Damit wollte er sagen, ne, das ist nicht von Gott. Ne? Ich freue mich, wenn Leute kommen und sagen, Rolf, heute hast du gut gepredigt. Ich freue mich, ich sag mal so, ne? Weil der Satan auch oft kommt und sagt, Rolf, heute hast du ganz schlimm gepredigt, ne? Und ich denke, nein, ich höre auf, ich werde nicht mehr predigen, versteht ihr? Das ist ja auch von Teufel, ne? Aber da darf man das nicht umarmen und sagen, ja, guck mal, ja klar, ja super, ich bin ja ein toller Prediger, ne? Ne? Nein, der Ruhm gehört Gott. Gott hat das gemacht. Wenn die Menschen berührt wurden durch das Wort Gottes, dann war das eine gute Predigt. Egal, ob die Leute das auch so sehen. Es gibt Leute, die kommen, ne, zum Pastor nach dem Gottesdienst. Pastor, heute hast du ganz toll gepredigt. Leider habe ich nichts verstanden, aber du hast ganz toll gepredigt. Hier die Hälfte auf Griechisch und die andere auf Hebräisch. Ne? Ich habe nichts verstanden, aber das war schön. So geht das nicht, versteht ihr? Eine erfolgreiche Predigt ist, wo Gott die Herzen der Menschen berührt. Und das macht Gott, das können wir nicht tun. Und deswegen, wenn jemand sagt, Rolf, heute hat die Predigt mich berührt, Gott hat mit mir geredet durch deine Predigt, dann denke ich, Gott hat das getan. Gott hat das getan. Preis Gott, sage ich immer dann. Preis Gott. Ne? Gott hat das getan, ich war nur ein Lautsprecher. Lautsprecher, die tun nur ihre Funktion, wenn sie laut von sich geben. Sie wurden dafür konzipiert und so sind sie und so wir. Wir arbeiten für Gott. Wenn Gott durch uns redet, dann gehört ihm den Ruhm. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Hattest du schon eine Berufungserfahrung? Nummer 2. Was könnten wir von den Schwächen des Paulus lernen? Und Nummer 3, warum hat Gott erlaubt, dass Satan dem Apostel mit einem Pfeil fürs Fleisch quälte? Was bedeutet dies für uns? Amen. Halleluja. Gott segne euch.